Der Mensch Christus Jesus von John Nelson Darby. Was wir in den Psalmen geschrieben finden, bezieht sich in erster Linie auf die Juden oder auch auf den Herrn Jesus selbst, und zwar ganz besonders in seinem Charakter als Messias. Sie nehmen hauptsächlich Bezug auf den gläubigen Überrest der letzten Tage. Und viele ihrer Ausdrücke sind durchaus jüdisch und können von der Versammlung Christi nicht in den Mund genommen werden. Dies ist der Schlüssel zu so vielen Stellen, welche manchen Gläubigen, die dies nicht erkannten, so vielfach große Schwierigkeit bereiteten. Die Gläubigen der Jetztzeit zum Beispiel können richtigerweise nicht die Vernichtung ihrer Feinde herbeiwünschen, um Trübsalen zu entgehen. Während es in der kommenden Zeit der großen Drangsal für die Juden ganz richtig sein wird, ihre Befreiung durch Gerichte zu erwarten. Diese Gerichte hängen mit den Verheißungen Gottes zusammen, und jüdische Hoffnungen werden sich an einem späteren Tage darauf stützen. Die Erwartung der Versammlung ist allein die Entrückung. Sie wird also dadurch aller Trübsal entfliehen, dass sie beim Herrn sein wird. Die Psalmen aber beschäftigen sich hauptsächlich mit dem inneren und äußeren Leiden der gottseligen Juden und mit Gott, der durch Gericht einschreitet und sie befreit, indem er ihren Feinden Vergeltung gibt. Christus wird in den Psalmen betrachtet als in inniger Verbindung mit Israel und in alle Leiden des gläubigen Überrestes eintretend. Dann gibt es gewisse Psalmen, welche sich persönlich auf Christus beziehen. Sie zeigen uns vorzugsweise den Charakter des Geistes Christi, wie die Evangelien uns ihn vornehmlich in seinem Wandel und seinen Werken zeigen. Die Evangelien stellen uns denjenigen vor Augen, in dem keine Selbstsucht war. Sie zeigen uns das Herz, welches für alle fühlte. So tief auch sein eigener Schmerz sein mochte, so dachte und sorgt er doch immer für andere. Er konnte Petrus noch in Gethsemane warnen und den sterbenden Übeltäter am Kreuze trösten. Sein Herz war über die Umstände erhoben. Er ließ sich nie durch sie beherrschen, sondern handelte darin immer auf gottgemäße Weise. Wir sehen, dass er sie stets tief empfand, und besonders in den Psalmen finden wir oft die Gefühle seines Herzens ausgedrückt. Wie Wasser bin ich ausgeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Psalm 22, Vers 14. Er war der geprüfte, von allen Seiten auf die Probe gestellte Mensch, und als solcher bin ich berufen, ihm nachzufolgen. Ich sollte mich selbst und das, was mich angeht, vergessen können, um anderen Liebe zu erweisen. Eine Wirkung davon, dass ich mich nahe bei Christus aufhalte, ist, dass ich in Bezug auf andere Gemeinschaft mit ihm habe und in seine Gedanken eintrete, anstatt dass ich unter dem Druck meiner eigenen Umstände liege. Wie kann mein Herz sich wirklich freuen mit den sich Freuenden und weinen mit den Weinenden, wenn ich nicht in inniger Verbindung mit Christus lebe und von ihm erfüllt bin, anstatt von mir selbst? In dem ganzen Leben Christi, wie die Evangelien es uns erzählen, finden wir auch nicht die leiseste Spur von Selbstsucht, nicht das kleinste Handeln für sich selbst. Er konnte sich freuen mit dem einen und innerlich bewegt sein und weinen mit den anderen. Er wusste zu ermuntern, zu warnen oder zurechtzuweisen, je nachdem es nötig war. Was immer die Liebe verlangte, das tat er. In Psalm 22 sehen wir ihn ganz allein unter der Hand Gottes leiden und den Zorn über die Sünde ertragen. Aber immer bleibt er der gerechte Mensch, der zu Gott ruft und ihn rechtfertigt, selbst wenn er von ihm verlassen ist. Sein Herz nahm all das bittere Leid auf sich, welches die Sünde auf denjenigen bringen musste, der des Sünders Platz einnahm. Auch in Psalm 69, wo wir eher seine Leiden von Seiten der Menschen erzählt finden, sehen wir, dass Gott stets seine Zuflucht ist. Er ging durch die schwersten Übungen, die ein Herz erfahren konnte, aber er bringt alles vor Gott. Es scheint uns oft schwierig, mit all unserem Kummer vor Gott zu kommen. Wie kann ich es tun, denkt vielleicht der eine oder andere, da ja meine Trübsal die Folge meiner Sünde ist. Ja, wenn ich um der Gerechtigkeit willen litte, aber wie kann ich in Aufrichtigkeit des Herzens mein Leid vor Gott bringen, wenn ich weiß, dass ich es verdient habe? Und doch können wir es, denn Christus hat betreffs der Sünde alles in Ordnung gebracht. Es ist völlige Sühnung für dieselbe getan, indem Christus das Gericht über die Sünde getragen hat. Ich kann jetzt zu Gott gehen, aufgrund der geschehenen Sühnung, und er begegnet mir in meinem Kummer. Gott konnte in Bezug auf die Sünde nicht gleichgültig sein. Petrus fühlte dies, als er ausrief: Gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Gott blieb bei dem Hinwegtun der Sünde seinem Charakter durchaus treu, denn er handelte betreffs ihrer mit Christus gemäß all dem, was er ist. Es mag zwar wohl sein, dass ich ihre bitteren Früchte zu schmecken bekomme und dass mich Gott ihre Wirkung fühlen lässt, wenn er mich auch nicht mehr dafür richten wird. Auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Römer 5, Vers 21. Allein mein Gewissen wird vollkommen gereinigt durch das in vollkommener Liebe vergossene Blut Christi. Mein Herz kann daher mit Freimütigkeit alles vor Gott bringen, selbst Betrübnis und Leid, welches die Folgen meiner Sünden sind. Ich darf ihm dieselben ja bekennen, ja noch mehr, ich kann sagen: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Wege. Psalm 139. Durch die Gnade kann ich vor Gott den Platz einnehmen, den Christus einnimmt, denn jetzt beruht alles auf der Erlösung. Wir finden in den Psalmen göttliche Äußerungen über jede Art von Trübsal. Und es ist sehr gesegnet, sie von diesem Gesichtspunkt aus zu betrachten. Christus war in einem Grade mit allen Folgen der Sünde bekannt, wie kein anderer es je sein kann. Und als er die ganze Frage in Bezug auf die Sünde erledigt hatte, konnte er sagen: Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Psalm 22, Vers 22. Welch ein Trost, dass wir ihn nie verlieren können als unseren Gefährten. Wir werden ihm selbst in die Herrlichkeit folgen, ja, wir werden dorthin gehen, um bei ihm zu sein, und seine Gegenwart wird unsere Seligkeit ausmachen. O, welch ein Platz gehört uns in Christus! Was nun den 16. Psalm betrifft, so finden wir darin Äußerungen der eigentlichen Freude des Herrn hienieden, der Freude desjenigen, den Gott seinen Gefährten nannte. Als Petrus auf dem Berge der Verklärung ihn in eine Linie mit Mose und Elia stellte, antwortete Gott auf eine Weise, als ob er sagen wollte: Nein, er ist meinesgleichen und nicht ein Mensch wie andere. Aber von sich selbst sagte der Sohn des Menschen: Meine Güte reicht nicht hinauf zu dir. Als der Jüngling im Evangelium ihn als einen Menschen mit den Worten »Guter Meister« anredete, antwortete er: »Was nennst du mich gut?« Güte sollte im Menschen gar nicht vorausgesetzt werden, sobald er nur als Mensch betrachtet wurde. Und dennoch sind die Heiligen vollständig die Wonne Christi. Vers 3. Und jeder, der sein Vertrauen auf Gott setzt, hat den Herrn Jesus als seinen Tröster, der in allem versucht worden ist und daher wie kein anderer denen zu helfen weiß, die versucht werden. In den Tagen Johannes des Täufers kamen alle, welche Buße taten, zum Jordan, um getauft zu werden. Und Jesus tat das Nämliche. Er konnte nicht Buße tun, Aber doch wollte er nicht von den Bußfertigen getrennt sein, indem er sprach, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich nehme meinen Platz mit euch ein, mit den Heiligen, die auf der Erde sind. Welch reichen Trost gibt der Glaube dem von Gott abhängigen Menschen. Ich habe den Herrn stets vor mich gesetzt, konnte Christus sagen, als er hienieden wandelte. Sollte dies nicht auch die Sprache unserer Herzen sein? Brauchen wir ihn nicht jeden Augenblick in den Einzelheiten des täglichen Lebens? Er allein kann mich stützen und auf dem rechten Weg erhalten, inmitten all der Umstände, die mich sonst hin und her werfen würden. Christus nahm einst diese abhängige Stellung ein. Selbst seine Auferweckung, Vers 10, ging von dem Vater aus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, obwohl er in eigener Kraft hätte auferstehen können, da der Tod keine Gewalt über ihn hatte. Der Sohn war des Vaters Wonne, der Gegenstand seines Herzens, seine ganze Freude. Und nun ist Christus in seiner Gegenwart, als Mensch für uns Menschen, zugleich unser Vorläufer und unser Weg zum Vater. Es erfreut und tröstet unsere Herzen und bringt ihn uns so nahe, ihn solcher Weise zu betrachten, indem wir wissen, dass, so gewiss wir an der Natur des ersten Adams und den Folgen seiner Sünde teilhaben, so gewiss wir, auch als Gläubige, Teil an dem zweiten Adam haben. Hier unten geht es durch manche Schwierigkeiten, aber einst werden wir dort bei ihm sein, wo Fülle von Freude ist. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, so werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Johannes 14, Vers 1-3. Wie sind doch diese Worte voll von Gnade und Liebe. Wir werden seinem Bilde gleichförmig sein und dasselbe zur Schau tragen, wenn wir ihn sehen. Ja, jetzt schon werden wir in dem Maß, wie wir ihn anschauen, in sein Bild verwandelt. Das ist unser gesegnetes Teil. An den Heiligen ist alle seine Wonne. Er ließ sich herab zu ihrem tiefsten Elend, und sie werden dort, wo er hoch erhoben ist, seine Freude und Herrlichkeit mit ihm teilen. Wie verhalte ich mich nun in dieser Zwischenzeit zu meinem Herrn? Bringe ich alle meine Anliegen vor ihn? Ist er stets mein erster Gedanke bei allen meinen Seelenübungen, meinen Zeiten der Freude? Dies ist der Weg, ihn und die Liebe, die in seinem Herzen ist, kennenzulernen. Es gibt keinen Zustand und keine Lage, worin er nicht mit mir fühlen könnte. Die Frage ist nur die, gehe ich meinen Weg in der Welt mit ihm? Sind meine Freuden solche, die ich mit ihm genießen kann? Wandle ich mit ihm in meinem täglichen Leben? Ruhe ich so in ihm, dass ich durch ihn aus meinem Leid herausgehoben werde? Das Herz, welches auf Christus geworfen ist und nahe bei ihm bleibt, findet beständigen Trost und wird durch nichts befriedigt, das es nicht mit ihm teilen kann. Siehe Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, können wir im Blick auf alles sagen, was wir täglich nach innen und außen bedürfen. Lass uns nicht fürchten, dass die grünen Weiden und die stillen Wasser, die wir heute genießen, vielleicht bald für uns zu Ende gehen. O nein, wie könnte dies sein, wenn er uns doch lagert und zu denselben leitet? Aber haben wir uns etwa von seiner Seite verehrt und ist infolgedessen unser Herz traurig und niedergeschlagen? Er stellt meine Seele wieder her. Er will bei mir sein und mich trösten im Tal des Todesschattens. Ja, selbst in feindes Land bereitet er einen Tisch für uns und reicht uns einen überfließenden Becher. Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf Länge der Tage. Welch ein Teil haben wir an unserem Herrn! Ja, er ist unsere gegenwärtige und nie endende Freude. Die Zeit wird kommen, wo alles, was uns beschwert, vergangen sein wird. Aber unser treuer und bewährter Freund wird derselbe bleiben.